Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein Name ist Paula Lambert und wir sprechen heute über dich. Es gibt wahnsinnig viele Updates und darum wird die nächste Folge wieder mit Gästen sein. Und diese Folge machen du und ich alleine. Und ich hoffe, dass du ganz viel Spaß dabei hast und vielleicht sogar auch mir Input geben möchtest. Und ihr könnt mir immer Fragen stellen. Das wisst ihr auf meinem Instagram-Profil. Das heißt The Real Paula Lambert. Und ich bin, wie du weißt, derzeit auf Tour. Und es bleiben einfach so viele Fragen liegen, dass ich auch noch diese eine letzte Folge dazu nutzen möchte, um einige davon zu beantworten. Ich möchte euch ganz kurz abholen. Letzte Woche war ich in Frankfurt am Main. Ausverkauftes Haus. Ich war noch nie in Batschkap, wie ich gelernt habe, heißt das Schlägerkappe, also so Schlägerkappe, glaube ich, sagt man auf Deutsch, also Hochdeutsch. Und die Stimmung war einfach sensationell. Und das liegt daran, dass die Leute im Saal einfach voll Lust auf Party hatten. Vielleicht ist auch so ein Frankfurter Ding, das weiß ich nicht genau. Und eine Frage wurde in der zweiten Hälfte gestellt, die auf eine ganz, ganz besondere Weise ein bisschen bizarr war. Und zwar schrieb eine Dame aus dem Publikum, sie hätte sich in einen richtigen Loser verliebt, ob das denn überhaupt noch Sinn mache, da dran zu bleiben oder ob sie das abbrechen soll. Und dann habe ich sie gefragt habe ich ins Publikum gefragt, möchtest du dich dazu öffentlich äußern? Ja, wollte sie. Und dann habe ich sie gefragt, was macht denn für dich ein Loser aus? Und dann hat sie als erstes gesagt, naja, er ist Fan vom ersten FC Kaiserslautern. Und die Frankfurter so, das scheint was richtig Schlimmes zu sein. Als zweites Argument brachte sie dann vor, dass er einen hässlichen Pulli hätte. Wirklich hässlich. Sie hat den Pulli nachher gezeigt noch. Es war einfach so ein Hoodie und da waren so kleine Lebensmittelbildchen drauf, aber jetzt auch nicht wie diese komischen Hoodies, wo man so ganze Rahmentöpfe drauf sieht, so Fotoprint, sondern einfach stilisierte Cartoon-Zeichnung, also überhaupt nicht wild. Ja, da habe ich schon wirklich Schlimmeres gesehen. Und dann stellte sich heraus, dass der Pullover, so sagte sie, zu ihr gesprochen habe. Sie lag im Bett und der Pullover hätte zu ihr gesagt, ich bleibe, also ich, der Pullover, und du gehst. Und dann hätte sie entschieden zu gehen, was natürlich im Widerspruch stand zu ihrer Frage, weil sie ja geschrieben hat, sie hätte sich verliebt in besagten Loser. Und dann sagte sie noch, dass er sie als letztes geschrieben hat und er hat sich 12 Tage schon nicht gemeldet. Das heißt, wahrscheinlich hat der Pullover zu ihm gesagt, pass auf, sprich mit ihr einfach nicht. Zeitgleich hatte ihre Mutter einen Lachkrampf und hat Tränen gelacht über ihre Tochter. Also solche Sachen passieren auch. Aber dann kommen eben auch Fragen wie diese. Hallo Paula, mein Freund und ich haben uns heute getrennt. Eigentlich zum Glück, sonst wäre es noch richtig toxisch geworden. Meine Frage ist, warum gerate ich ständig an solche Männer? Ihr kennt ja dieses Gesetz der Anziehung. Und das funktioniert eigentlich ganz, ganz simpel. Wenn du schon mal so ein Moodboard gemacht hast, wie es ja auch in Frauenzeitschriften eine Zeit lang total in war, also so eine Collage, haben wir früher gesagt, einfach alles aufkleben, was du so dir erträumst. Den Hund, den du immer schon haben wolltest, die Wohnung, die du immer schon haben wolltest, das Sofa, das Abendessen, was auch immer. Man kann da alles draufkleben und eben auch den Partner oder Partnerin, den man sich so erträumt. Diese Dinger funktionieren vor allem deshalb, weil du durch diese Tätigkeit des Aufklebens und des Vorgedankenmachens und Fokussierens tatsächlich einfach dein Gehirn darauf trainierst, genau auf diese Sachen zu achten. Und das ist etwas, das man auch im täglichen Leben benutzen kann, weil man nämlich eine bestimmte Vorstellung, die man von dem eigenen Leben hat, immer unbewusst mit sich herumträgt. Und diese Vorstellung prägt natürlich auch alles, was wir tun, was wir sagen, mit wem wir uns umgeben. Und darum ist es so wahnsinnig wichtig, sich einmal darüber klar zu werden, was man eigentlich für eine Message aussendet in die Welt. Ja, und wir müssen jetzt hier nicht esoterisch werden mit das Universum spricht zu dir und so weiter. Ich glaube, dass das tatsächlich eher eine physikalische Sache ist. Ja, dass sich einfach der Fokus auf etwas richtet und das dann gespiegelt wird. Wenn du aber glaubst, dass du nicht liebenswert bist, dass du sowieso keine Chance hast auf eine gesunde Beziehung, dass du keine Hoffnung hast, ein ruhiges Leben zu führen, sondern immer so eine Disharmonie herrscht, dass du darum kämpfen musst, dass du es dir erleisten musst, eine Beziehung überhaupt zu haben, geliebt zu werden, dann wirst du genau solche Leute anziehen, die es dir widerspiegeln. Du kennst das ja aus den Podcast-Folgen hier. Wenn man von etwas überzeugt ist, wird das Leben wirklich sich richtig dolle anstrengen, um dir genau das zu servieren, was du sowieso erwartest. Und darum ist es so wahnsinnig wichtig, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, wer bin ich, was möchte ich und was ist bisher so meine Story gewesen und wie könnte ich das ändern, damit es ein bisschen anders wird vielleicht als vorher. Und es ist ja ganz oft so, dass Menschen, die immer wieder in die gleichen Beziehungsschleifen geraten, also in dem Fall toxische Beziehungen oder, ja, das Wort toxisch wird ja auch so inflationär verwendet, aber du verstehst, was ich meine. Also Beziehungen, die einfach ungesund sind, die ein ständiges Auf und Ab der Gefühle bieten, die keine Ruhe reinbringen, die bekommen genau das, bis sie verstehen, aha, ich muss einfach mein Mindset ändern. Und das musst du im ersten Schritt gar nicht mit Therapie angehen, sondern das reicht wirklich, wenn du dir ganz genau überlegst, was du dir da so selber aufs Tellerchen servierst und warum du wieder und wieder und wieder dafür streitest oder kämpfst, dass genau diese Situation bleibt. Ja? Wer in so einer Beziehung ist, die sich unwohl anfühlt, der hat ja immer Phasen am Anfang, wo er merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich fühle mich nicht gut, ich muss hoffen, dass die Person mich anruft. Ich werde unruhig, wenn die Person mir keine Aufmerksamkeit schenkt und, und. Ja, oder wir streiten wahnsinnig viel. Das ist eigentlich schon der Punkt, an dem man sagen müsste, diese Sache wird nicht funktionieren. Ja, weil ich einfach keine Lust darauf habe, ständig zu kämpfen und laut zu sein und zu fighten für irgendwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und wenn man diesen Punkt aber verpasst und einfach weitermacht, dann landet man in einer Beziehung, die sich extrem unangenehm anfühlt und wo die Freunde dann auch irgendwann wahrscheinlich aufhören, Lust zu haben, mit euch rumzuhängen. Darum ist es gut, dass das zu Ende gegangen ist. Natürlich überhaupt kein Problem. Es gibt viele, viele Menschen für euch da draußen und ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr. Aber ich glaube, es ist sowas wie folgende. Selbst wenn 99% aller Menschheit dich doof finden würden und sagen würden, bah, das ist nur wirklich der übelste Mensch auf Gottes weiter Flur, würden dich immer noch 77 Millionen gut finden. Ja, und das ist ein ganzes Land dieser Größe hier. Es gibt also überhaupt keinen Grund zur Panik und schon gar nicht gibt es einen Grund, sich mit miesen Beziehungen abzugeben. Ihr habt die Chance. Und auch das sage ich auf der Live-Show, ich sage sie hier aber nochmal, es gibt einen spanischen Supermarkt, Mercado irgendwas, die haben jetzt angefangen, für Singles Shopping Nights einzurichten und da kannst du freitags zwischen 7 und 8 oder vielleicht auch täglich zwischen 7 und 8 eine umgedrehte Ananas in deinen Einkaufswagen legen und wenn du Linsen dazu legst, dann zeigt, dass du bist an einer langfristigen Bindung interessiert, weil Linsen halten sich ewig. Wenn du aber einen Salatkopf reinlegst, dann bist du eher auf der Suche nach was Schnellem, so einem One-Night-Stand oder einer Situationship. Und dann fährst du in die Weinabteilung und rumpst die Wagen gegeneinander, um zu signalisieren, dich würde ich aber gerne kennenlernen. Also ich hätte das nicht in einer Abteilung voller Flaschen gemacht, aber hey, es ist deren Wahl. Ich finde es jedenfalls super und jetzt habe ich heute gesehen, dass Edeka, ich weiß nicht, ob das in allen Edeka-Geschäften ist, gibt es pinke Einkaufskörbe. Und wenn du einen pinken Einkaufskorb nimmst, signalisierst du damit, dass du Single bist und dass du jemanden, also bereit bist, jemanden kennenzulernen, ins Gespräch zu gehen und endlich, sag ich dir. Endlich. Ja, weil gerade so öffentliche Räume wie Supermärkte haben, finde ich, in Zeiten der totalen Vereinsamung auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, den Leuten irgendwie aufs Pferd zu helfen. Und falls du Single bist und so einen pinken Einkaufskorb siehst, nicht nur, dass es ein cooles Marketinginstrument ist, dann schnapp ihn dir. Ja, weil ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber alleine in Berlin sind 2025 knapp die Hälfte aller Haushalte Single-Haushalte. Und nicht alle von denen sind alleinstehend. Natürlich, Single bedeutet auch alleine lebend. Aber Leute, die sich nicht in einem Bündnis mit anderen befinden. Und wenn diese Leute älter werden, das ist ja immer gar kein Problem, wenn man jung ist, ja, oder noch mobil. Aber stell dir vor, all diese Leute werden älter. Die sind alle alleine. Und darum finde ich Supermärkte, meinetwegen auch Fitnessstudios, jeder Ort, wo viele Menschen aufeinander kommen, hat die Verpflichtung, den Leuten so ein bisschen zu helfen, finde ich. Das wäre dann auch schöner, als ständig nur Leute virtuell wieder in Einsamkeit kennenzulernen. Ne? Weil wenn du auf Tinder bist, dann bist du es ja für gewöhnlich alleine zu Hause in deinem Umfeld. Macht man ja nicht mit Freunden zusammen, zumindest nicht immer. Und ich finde es eine tolle Sache. So, also, wenn man nicht mehr Single ist, dann kommt man in eine Beziehung. Und darauf bezieht sich die nächste Frage, die eine so häufig gestellte Frage ist, dass sie, ja, wir müssen jetzt einfach mal drüber reden. Wie geht man am besten mit unterschiedlichen Lustbedürfnissen, sprich Bedürfnis nach sexueller Aktivität in einer Partnerschaft um? Also, es ist sehr, sehr selten so, dass zwei Menschen genau den gleichen Lebensrhythmus haben. Das liegt daran, dass wir einfach alle Individuen sind und das betrifft natürlich auch unser Bedürfnis nach sexuellem Austausch, zumal es immer noch darauf ankommt, wer ist wie überlastet in seinem Privatleben. Ja, was muss man so erledigen? Worum muss man sich kümmern? Wie ist das Schlafverhalten? All das, all diese Faktoren spielen eine große Rolle. Ich glaube, wenn wir alle ständig Urlaub hätten und schlafen würden wie die kleinen Bären und das Haus immer aufgeräumt wäre, dann hätten wir alle mehr Sex. Ist einfach so, ja? Weil Sex ja was Schönes ist. So sind wir aber alle total überladen und lastet, wollte ich gleichzeitig sagen. Wir sind müde, weil wir zu wenig schlafen. Wir machen abends noch so ein bisschen Instagram-Scrolling oder TikTok oder gucken fern und gehen einfach nicht, wie es ja eigentlich sein sollte, Punkt 10 ins Bett, Handy vorher eine Stunde weg und dann mindestens 8 Stunden schlafen, wobei Frauen übrigens, das hat man jetzt festgestellt, deutlich mehr Schlaf brauchen als Männer. Aber das ist alles Illusion. Viele von uns kriegen das nicht hin. Ich kriege das auch nicht gebacken. Mein Leben wäre, glaube ich, auch einfacher, wenn ich mein Schlafverhalten einfach besser strukturieren würde. All diese Faktoren jedenfalls spielen eine Rolle bei der Libido. Und wenn die Libido nicht so on point ist, sind das auch Punkte, auf die ich achten würde. Es gibt natürlich einen Hauptfaktor, der immer wichtig ist, und das ist, wie gut ist die interne Kommunikation in so einer Beziehung. Und da geht es nicht darum zu sagen, hallo, na, hast du auch einen schönen Tag gehabt oder was essen wir jetzt, sondern tatsächlich sich füreinander, also zu interessieren, Gedankenaustausch zu betreiben. Und es muss nicht immer sein, woran hast du heute gedacht? Was macht dich gerade traurig oder sowas? Es kann einfach auch etwas Thematisches sein. Wofür interessierst du dich gerade? Worüber hast du nachgedacht? Hast du von dem und dem Konflikt oder Studie oder was weiß ich, worüber ihr so redet, gehört? Was denkst du darüber? Also ein intensiver Austausch, der dann dem Menschen und dem anderen Menschen, also das funktioniert ja zweigleisig, das Gefühl gibt, der andere interessiert sich für dich. Ne? Und zwar in einem Maße, dass du dich, wie man so schön sagt, gesehen fühlst. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Paare in so einer funktionalen Geschichte enden nach einer Weile, dass sie wirklich nur noch abklatschen und Aufgaben hin und her schieben und gar nicht mehr Zeit nehmen, sich für den anderen zu interessieren und Dinge zu besprechen, die vielleicht sonst liegen bleiben. Intimität entsteht ja nicht, indem man zwei Körper aufeinander wirft, sondern Intimität entsteht, indem man sich für den anderen interessiert. Emotionale Intimität. Eine Frage, die auch dazu passt, ist, leben wir monogam, weil wir so sind oder weil es von der Gesellschaft so gewollt und erwartet wird? Ich glaube, ganz ehrlich, dass wir grundsätzlich schon dazu neigen, uns fest an eine Person zu binden. Allerdings, früher war es ja so, dass wir in großen Gruppen gelebt haben, wir Menschen. Ich glaube, es gibt schon immer Teams, die sich besonders gut verstehen. Es gibt aber zu viel Zwang, meine ich, in der heutigen Gesellschaft, dass bestimmte Dinge so zu laufen haben, wie die Gesellschaft das möchte. Und es betrifft natürlich auch Singles, ja, dass Singles gesellschaftlich geächtet werden, zum Beispiel auf Hochzeiten. Ich habe gestern im Power Circle, hatten wir eine Runde, da waren zwei, die in letzter Zeit auf Hochzeiten waren und die einzigen Singles waren. Das ist, geht überhaupt nicht, finde ich, weil das so eine Missachtung der Lebenssituation von Menschen ist. Und man muss jetzt vielleicht nicht extra welche einladen, die auch alleinstehend sind, aber man kann, natürlich kann man dafür sorgen, dass auch sowas, so ein Abend dafür sorgt, dass andere Menschen, die in einer anderen Beziehungssituation sind, sich einfach wohlfühlen. Mein Gefühl ist nichtsdestotrotz, dass wir als Menschen dazu neigen, uns fest an eine Person zu binden, dass wir aber nicht zwangsläufig immer, also von Punkt A bis Punkt Z zusammenbleiben sollten, weil manche Beziehungen bewegen sich um bestimmte Lebensabschnitte herum. Das heißt, du bist mit jemandem zusammen in einem gewissen Entwicklungsstadium wie so eine Raupe. Und wenn die Raupe geschlüpft ist, dann passt der Partner vielleicht nicht mehr oder die Partnerin so gut. Übrigens, schöne Analogie, wie ich finde. Raupen sind ja erst so putzige kleine Dinger, die so auf eine echt ulkige Art sich fortbewegen und dann verpuppen die sich. Und die werden aber nicht zu einem schönen Schmetterling, einfach weil da Flügel rauswachsen, sondern die werden buchstäblich zu einem fiesen, stinkenden, nehme ich an, Brei, der in diesem Kokon vor sich hin suppt. Und dann wird ein schöner Schmetterling draus. Darum ist es echt okay, wenn ihr durch Phasen geht, wo ihr euch wirklich transformiert. Denk immer dran, dass du in dieser ganzen Suppe, in der du dich gerade herumwälzt, irgendwann ein schöner Schmetterling wirst. Und breiige Phasen sind einfach völlig okay, weil die dazugehören. Ohne Brei keine Metamorphose. So, also. Wie gehst du damit um, dass einer sexuelle Bedürfnisse hat, die in vielleicht hoher Frequenz stattfinden, der andere nicht so? Man muss in Beziehungen natürlich immer einen Mittelweg finden und das bedeutet, auch das kann man ausdiskutieren. Ja, wenn jemand zum Beispiel sagt, du, ich brauche jeden Tag Sex, kann man auch mal die Frage stellen, was bedeutet Sex dir? Und das ist häufig nicht nur Triebabfuhr, sondern so ein Gefühl der Anerkennung, ein Gefühl der Zuneigung. Gerade, oder zumindest beobachte ich so, häufig haben Männer auch nicht so viele Werkzeuge in der Hand, um sich Liebe zu nehmen. Und für die ist körperliche Zuwendung das Go-To-Mittel, ja, Nummer eins. Das bedeutet, dass für Männer, wenn man sagt, du, heute nicht, keine Lust, bin, mein Kopf ist woanders, so eine gefühlte Zurückweisung viel, viel elementarer sein kann, als man sich das als Frau so vorstellt, weil es für dich vielleicht nur ein, nee, heute nicht, keine Lust, bin müde. Für den anderen kann es aber bedeuten, dass er ein Zeichen bekommt, dass er so, wie er ist, nicht geliebt wird oder nicht begehrt wird und so weiter. Also es lohnt sich durchaus, diese Konversation zu haben. Warum möchtest du Sex? So in der Frequenz, was bedeutet es für dich und was hast du auch für Möglichkeiten, zu meiner Zuwendung zu verstehen? Ja, ist eine Diskussion, die, finde ich, alle Paare unbedingt führen sollten, einfach weil es ganz, ganz wichtig ist, den anderen in seinen Motiven zu verstehen, damit es da keine Missverständnisse gibt. Ich habe so das Gefühl, dass ganz, ganz viele Frauen in heterosexuellen Beziehungen, in homosexuellen wahrscheinlich auch, aber da fehlen mir die Erfahrungswerte, diese Sexgeschichte als etwas so ganz Urtriebiges interpretieren. Ja, und ich glaube, das ist es gar nicht. Es ist häufig auch ein Weg, sich Zuneigung abzuholen. Und darum ist es ein Gespräch, das total fruchtbar ist, mal zu führen. Was bedeutet das für dich eigentlich, Sex zu haben und was empfindest du, wenn du ihn hast, popelt da tiefer, wenn bei dem, oder popele tiefer, wenn da bei dem anderen nicht so die Sprache für die Erklärung da ist. Da kommen ganz, ganz interessante Gespräche zustande. Und wenn man sich gegenseitig so kennengelernt hat, dass man genau weiß, was das beim anderen auslöst und was nicht und so, dann kann man sich immer noch auf eine Frequenz einigen, aber natürlich erklärend, ja, die für beide okay ist. Und ich kann euch sagen, wenn sich beide Mühe geben, ja, ist Sex auch ein Tool, um tatsächlich wirklich runterzukommen am Ende des Tages. Also ich glaube manchmal, dass wir Menschen Sex total überinterpretieren. Und vielleicht nehmen wir uns mal ein Beispiel an den Bonobos, die Sex wirklich zur sozialen Interaktion benutzen. Und es muss nicht immer die ganz, ganz große Nummer sein, aber es kann ein ganz tolles Werkzeug sein zur Connection. Einfach, ja. Ich glaube, bei uns hängt da immer so viel dran, so emotionale Nähe und seelischer Frieden und zu viel, ja. Vielleicht ist es einfach nur eine Art, sich miteinander zu connecten. Auch das darf es mal sein. Wichtig ist, wie gesagt, emotionale Intimität herstellen, sich gegenseitig verstehen und dann einen Kompromiss finden, der für beide okay ist. Hast du einen Tipp, wie ich meinen Selbstwert stärken kann, nachdem ich betrogen wurde? Und wie schaffe ich es, anderen Männern wieder zu vertrauen? So, eigentlich ein passendes Thema, finde ich. Dieses Wort Betrug, ja, das ist so aufgeladen. Tatsächlich kann es dir helfen, wenn du eine Situation wie diese hier folgendermaßen interpretierst. Also, du bist in einer Beziehung, 3-4 Jahre. Plötzlich hast du ein komisches Gefühl, guckst in sein Handy und du siehst, aha, der hat offensichtlich auch körperlichen Kontakt und emotionalen zu einer anderen Frau. Ja, so, das ist, glaube ich, so ein gängiges Szenario. In dir wird ganz, ganz viel getriggert in dem Moment. Natürlich auch, dass jemand dein Vertrauen missbraucht hat, was niemals gut ist. Aber wahrscheinlich kommt auch noch etwas hoch, was mit der aktuellen Situation gar nicht so viel zu tun hat. Nämlich ganz, ganz viele Glaubenssätze, die du über dich selbst annimmst. Ja, und meistens sind das so Dinge wie, ich bin nicht liebenswert, ich kann niemandem vertrauen, ja, ich bin es nicht wert, eine ehrliche Beziehung zu führen und so weiter und so weiter. Und das weiß man aus ganz, ganz vielen Studien, dass diese hochgradige Emotion oder Emotionalität, die dann hochkommt, bei Kindern viel, viel stärker ist, die eine emotional unsichere Bindung in der Kindheit erfahren haben. Das bedeutet, wenn du in der Kindheit schlichtweg verarscht worden bist von deinen Eltern, zum Beispiel, weil die dich parentifiziert haben und dir ständig Sachen erzählt haben, die eigentlich nicht für deine kleinen Öhrchen bestimmt waren, die dich zur Partnerin oder Partner gemacht haben, die selber betrogen haben, was du beobachtet hast, die dich nachlässig behandelt haben und. Wenn all diese Faktoren zusammenkommen, ist die Wahrscheinlichkeit A, dass du in einer Beziehung landest mit jemandem, der dir dasselbe vorspielt, viel, viel größer. Und B, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dir richtig, richtig wehtut, ebenfalls stark erhöht. So, Menschen, die ein ganz stabiles Selbstwertgefühl haben und die in sich vertrauen und die einen Glauben daran haben oder ein Wissen, dass sie gesunde Beziehungen führen können, die gehen mit solchen Situationen ganz, ganz anders um. Die können ihr Ego, was ja auch stark verletzt wird, in sowas einigermaßen schnell unter Kontrolle bringen und denen gelingt es leichter, konstruktiv an solchen Dingen zu arbeiten, ne? In dem Sinne, von A, hat die Beziehung noch eine Chance, B, warum ist es passiert, was ist mein Anteil daran, dass die Beziehung so eine Schwäche oder so eine Lücke hatte, C, will ich das überhaupt, was will ich und so weiter. Also das weiß ich jetzt natürlich alles nicht über dich, liebe Fragestellerin, aber eines ist ganz, ganz wichtig, sich in solchen Situationen wieder und wieder klar zu machen, es gibt nicht nur den einen Schuldigen, ja, bei solchen Szenarien. In einer Beziehung befinden sich meistens jedenfalls zwei Leute und die gehen einen Deal ein. Und dieser Deal ist leider in den meisten Fällen völlig unausgesprochen. Das bedeutet, vielleicht als Kind, wie ich eben beschrieben habe, sagst du, bitte, du musst mir aber dolle versprechen, dass du mich niemals verletzt und so weiter. Und der andere, der aber von dem Deal vielleicht gar nichts weiß, sagt, naja, gut, ich guck mal, ob ich mich hier endlich zu Hause fühle oder ob dieses Gefühl der Rastlosigkeit und dieses Bedürfnis nach Bestätigung auch hier immer noch groß ist. So. Die wenigsten Leute packen ja so aus, dass sie tatsächlich wissen, was ist dein Schatten? Ja, was ist das, was im Dunkeln lauert, worauf ich achten muss? gehen wir mal davon aus, du hast hier einfach richtig Pech gehabt, du hast nicht gut aufgepasst, der andere hat selbst auch nicht gut aufgepasst, in dem Sinne, dass er nicht in der Lage ist, eine vertrauensvolle Beziehung zu führen oder aber sich in der Beziehung so gesehen und anerkannt zu fühlen, dass er sich nicht Bestätigung von außen holen muss. Und das ist jetzt alles steile Theorie natürlich, weil ich nicht weiß, wie euer System da ist. Aber wenn du nach deinem Selbstwertgefühl fragst, ich würde einem solchen Ereignis immer erstmal mich hinterfragen, wie ist diese Beziehung überhaupt strukturiert gewesen und wo ist auch mein Anteil? Da geht es nicht um Schuldzuweisung, ja, da geht es nur um klares Verstehen der Gesamtsituation, damit du daraus lernen kannst. Also wie ist mein Anteil an diesem Konstrukt? Zum Beispiel kann der Anteil auch sein, dass du wieder und wieder Menschen in dein Leben einlädst für eine Beziehung, ohne darauf zu achten, ob die A dich so wahrnehmen, wie du bist, weil du dich ja vielleicht auch nicht gezeigt hast, vielleicht hast du dich gezeigt, weiß ich jetzt nicht, und ob die ob du in der Lage bist, Menschen auch so in dein Leben zu lassen, dass die wissen, dass du ja sie meinst, das ist jetzt irre kompliziert, aber was ich eigentlich sagen will, ist, ohne jetzt das zu beschönigen, ja, der Betrüger ist, oder ich finde, ehrlich gesagt, mir ist Betrüger immer zu schwer. Ich finde, es ist ja immer etwas, eine Suche nach etwas, was in der Beziehung nicht gefunden wurde. Und es muss, kann mit der Beziehung zu tun haben, kann natürlich aber auch mit der Hintergrundgeschichte desjenigen zu tun haben. Aber ich finde eben, es ist ganz fatal zu sagen, na, der eine ist schuld, der andere nicht. Beziehung führt man zu zweit. So, und was mein Gelaber von vorhin dir sagen will, ist, guck einfach, was dein Anteil ist, ja? Mit wachem Auge, damit du siehst, was du daraus lernen kannst. So, und dann verstehe, dass seine Entscheidung, ich glaube, in dem Fall handelt es sich um einen Mann, ja, dich zu, ja, mit durch eine andere Person zu ersetzen, zumindest temporär, seine erwachsene Entscheidung war. Der ist ja kein Kleinkind, dem das zufällig passiert ist. Und darum wird es hier für ihn auch Konsequenzen haben, nämlich, dass er, wenn du dich dafür entscheidest, an deinem Leben nicht mehr teilhaben kann, so wie das hier jetzt klingt. Aber das bedeutet nicht, dass das der übelste Mensch auf Gottes weiter Flur ist, im Zweifelsfall, ne? Weil wenn man die Leute so verdammt, macht es einem wahnsinnig schwer, da so liebevoll drauf zu blicken. Und Beziehungen haben zumindest am Anfang ja auch immer eine schöne Erinnerung. So. Drittens würde ich mir ganz, ganz genau deinen Anteil an deiner Beziehungsgeschichte angucken, nämlich was hast du gelernt, wie man Beziehungen führt, warum suchst du dir bestimmte Menschen aus, was sind deine Bruchstellen, an denen du dringend arbeiten musst. Wenn dein Selbstwertgefühl so massakriert ist durch einen Seitensprung, dann ist es wahrscheinlich auch sonst nicht so besonders stabil. Und ihr wisst, oder du weißt, wie man an Selbstwertgefühl arbeitet, indem man sich kleine Siege verschafft. Und diese kleinen Siege sind an ein Wort an ein Gefühl gekoppelt, das nennt sich Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass man sich selbst in Wort und Tat treu ist. Das bedeutet, ich nehme mir etwas vor und ziehe es durch. So. Und damit bringst du dir selber bei, dass du ein erfolgreicher Mensch bist bei dem, was du dir jeweils vornimmst. Und das können Dinge sein wie Keller aufräumen. Das kann aber auch etwas sein wie, ich werde Leute nicht mehr daten, die sich irgendwie so halbgar mir gegenüber verhalten. Ja, auch das ist selbstwirksam. Und möglicherweise wirst du in diesem Prozess natürlich mit Angstgefühlen konfrontiert werden, weil du das Gefühl hast, du wirst alleine dahin darben und deine Katze wird dich essen am Ende des Tages oder was weiß ich, was man sich da so einbildet. Aber ich kann dir garantieren, so wird es nicht sein, weil du als aufgeräumter Mensch immer Menschen findest, die gerne mit dir zusammen sein wollen. Ist so. Lange Rede, kurzer Sinn. Räum auf. Ja, Beziehungsenden, die durch ja einen Seitensprung kaputt gehen oder halt ihren Finalpunkt kriegen, die bedeuten nicht, dass es sich hier um miese, unliebenswerte Menschen handelt. Die bedeuten in erster Linie, finde ich, dass da zwei Leute nicht aufgepasst haben. Der eine möglicherweise nicht bei der Partnerwahl, der andere möglicherweise auch nicht oder aber vielleicht war der Person auch nicht klar, dass sie unbedingt Begeisterung von außen braucht, um sich selber zu fühlen. Ja, es ist einfach ein kompliziertes Produktkonstrukt, so eine Beziehung. Was sie nicht machen darf, ist dich langfristig kaputt macht, ja. So, genau. Also, ich habe hier eine Anschlussfrage, die ist noch zum Schluss. Ich bin zwar in einer Beziehung, merke aber, dass es mir schwerfällt, meinem Partner zu vertrauen, insbesondere, dass er mich liebt und dass er in der Beziehung bleiben will. Es fällt mir schwer, mich fallen zu lassen. Wie schaffe ich es hier, mehr Vertrauen aufzubauen? Genauso eine Frage gab es in Frankfurt, interessanterweise von einem Mann, der direkt neben seiner Partnerin saß. Er hatte sich auch vor dem Publikum dazu geäußert. Und das fand ich sehr, sehr mutig und schön, dass er das gemacht hat, weil ich glaube, er hätte das sonst nicht sich getraut, ihr das so zu sagen. Er musste über Bande spielen, was ja auch okay ist, solange sie hinterher drüber reden. Genau wie bei der Vorfrage geht es hier darum, sich selbst so gut aufzustellen, dass ein anderer keine Kontrolle darüber hat, wie es dir geht. Und zu viele Leute laufen draußen rum, und hoffen, dass irgendjemand ihnen die Absolution der Liebenswertigkeit gibt, indem er oder sie sich entscheidet, mit der Person zusammen zu sein. Das kann es aber nicht sein, weil du dann jedes Mal, wenn die Person eine Krise hat, die Liebe irgendwo anders hinrichtet oder so, völlig in dich zusammenfällst. Also das ist dieses viel benutzte Wort Selbstliebe, dass man weiß, dass man so wie man ist schon echt okay ist. Und dass man ein Mensch ist mit Krisen und Hochs und Tiefs und dass es aber trotzdem nicht bedeutet, dass niemand einen mag im Grunde. Ne? Auch wenn man diese Story vielleicht aus dem Elternhaus wieder und wieder und wieder zu hören oder zu fühlen bekommen hat oder einem das jetzt klar wird, dass es so ist. Und insofern wünsche ich euch einfach, dass ihr versteht, alle da draußen, dass ihr einfach Knorke seid, so wie ihr seid. Und dass es immer bei jedem ein großes Arbeitspotenzial gibt. Und dass dieses Arbeitspotenzial eine Menge, Menge Spaß machen kann. So. Und jetzt sehen wir uns erstmal am Freitag in Leipzig und hören uns nächste Woche wieder mit einer ganz regulären Folge von Paula Lieben lernen. Bis dann. Alles Liebe. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Bis dann. Ja.